Zeit, wo du erschienen hast, in die ganze Welt, in aktiver oder indirekter Art und Weise in die sich einbezogen werden würde. Der Krieg ist vorbei, doch die Problematik ist noch immer da und bietet bestimmt historischen Zündstoff für eine Auseinandersetzung, die in der Zukunft mit noch größerer Intensität geschehen wird. Nun, viel ist gesprochen worden über diesen Golfkrieg, viel ist darüber verbreitet worden in schriftlicher Form, also in Form von Artikeln und auch in Fernsehdokumenten. Doch eine Frage ist nach unserem Dafürhalten nicht richtig analysiert worden. Wieso gibt es Krieg? Auf einer oberflächlich gesehen könnten wir sagen, naja, weil es verschiedene Interessen gibt. Deswegen gibt es Krieg. Doch gerade weil dieser Krieg so unerwartet kam, falls in dieser Konstellation so unerwartet kam, scheint es mir doch angebracht, ein wenig tiefer in die Ursachenforschung hineinzugehen und nicht einfach nur bei politischen Erwägungen Halt zu machen. Die griechischen Schriften geben uns ein gutes Beispiel, mit dessen Hilfe wir versuchen können, etwas tiefer zu schauen. Sie geben uns das Beispiel eines Waldbrandfeuers, welches in einem Wald entsteht. Zunächst einmal sieht man, dass in einem indischen Dschungel sich zwei Bambusstäbe oder Bambusstauden aneinander reiben. Daraufhin entsteht ein Funke und dieser Funke setzt innerhalb kürzester Zeit den ganzen Wald in Flammen, bis er zu Asche niedergebrannt ist. So, die Frage, die auftritt, ist, was sind die Ursachen dieses Waldbrandes? Deine Frage, was würdest du als die Ursache betrachten?
Die Reibung.
Die Reibung. Du bist doch andere Meinung. Warum ist der Wald zu Asche verbrannt worden? Weil sich die Bambusstäbe aneinander gerieben haben, sagt einer. Du könntest dir ja fragen,
die Ursache dieser Reibung ist der Wind.
Die Ursache dieser Reibung ist der Wind. Da sind wir schon ziemlich eine Stufe tiefer. Was ist die Ursache des Windes, müssen wir fragen. Also wenn wir bei meteorologischen Verhältnissen anbelangen, was ist die Ursache für diese Witterungsumstände? Und wir könnten tiefer und tiefer und tiefer gehen. Nun, in dem Beispiel, das gegeben wird, wie es gegeben wird, hast du tatsächlich recht. Die Ursache des Waldbrandes wird dort nicht, sagen wir mal, in der augenscheinlichen Aneinanderreibung von diesen beiden Bambusstauden gesehen, sondern im Wind, dem himmlischen Kind, wie man so schön sagt. Hier sehen wir also eine zunächst einmal unsichtbare Ursache, die dennoch so viel bewerkstelligen kann, dass sie einen ganzen Wald und all das, was sich in ihm befindet, umwandelt und verändert. So ist es auch mit Krieg oder Aggression oder irgendwelchen. Auf den ersten Blick hin sehen wir Ursachen. Wenn wir jedoch tiefer und tiefer gehen, werden wir letztendlich bei einem unsichtbaren Gesetz ankommen, nämlich dem Gesetz des Karma. Dieses Gesetz des Karma ist in einer anderen Sprache ausgedrückt das Gesetz von Aktion, Reaktion. Es ist ein kosmisches Gesetz, genauso wie das Gravitationsgesetz. Man kann also nicht sagen, nur in Indien gibt es Karma, und nicht in der in Ostdeutschland oder Westdeutschland, Karma und nicht im Irak oder nicht in Amerika, Karma gibt es alle, der gibt es überall. Wenn man deswegen dieses Gesetz ein wenig besser verstehen kann, so kann man, so heißt es in den vedischen Schriften, die Wirkungen, die Auswirkungen dieses Gesetzes sogar vermeiden. Wir würden sagen, weil die Menschheit nicht verstanden hat, dass ihre Tätigkeiten, ihr Karma unmittelbar mit dem Krieg und mit anderen Phänomenen etwas zu tun hat, deswegen gibt es diesen Krieg und wird es immer wieder Kriege geben. Krieg ist nichts anderes als eine große, Dankeschön, zur Schaustellung von Gewalt und hat nach dem Gesetz des Karmas nicht unmittelbar ihre Ursache in politischen Interessen, Bush oder Saddam, die gezeigt haben, sondern ihre Ursache in der Gewalttätigkeit der Menschen schlechthin. Ich möchte jetzt ein wenig über das Gesetz des Karma sprechen und möchte euch und Sie bitten, ein wenig aufmerksam zuzuhören. Diese Philosophie ist nicht, diese Information sollte nicht einfach nur als eine philosophische Abend, also ein philosophisches Abendessen betrachtet werden, was vor dem eigentlichen Festmahl kommt, sondern sollte von denen in einer Weise betrachtet werden, in einer fragenden Weise betrachtet werden. Was kann ich daraus lernen? Und ich würde froh sein danach, wenn ich das jetzt kommende bisschen ausgeführt habe, Fragen von euch und Ihnen entgegenzunehmen und zu versuchen zu beantworten. Zunächst einmal auf der Ebene von der Physik bedeutet das Gesetz des Karmas das Gesetz der Aktion und Reaktion. Wir alle haben das sicherlich in unserer Schule irgendwie gelernt. Wenn ich beispielsweise, das war bei uns in der Schule, das Beispiel für einen Waggon anstupfte, so wird er in Bewegung gesetzt werden und einen zweiten Waggon, der als moderne Eisenbahn auf dem Puls des Physiklehrers stand, ebenfalls in Bewegung bringen. Aktion und Reaktion. Auf der Ebene der Chemie bedeutet dieses Gesetz etwas, was wir im Reagenzglas kennenlernen können. Also es reagiert dort auf der chemischen Ebene, auf der Ebene der Moleküle. Aber auch in der Umweltforschung kann man das Gesetz des Karmas sehen, indem wir, wenn wir uns zum Beispiel fragen, warum die Wälder so geblasen sind und warum das Land schlechter und schlechter wird und warum die Atemluft bald zu einer Kostbarkeit wird, so kann man ja schon was denken, wenn man in Weimar das Fenster aufmacht. Es hat auch seine Ursachen in bestimmten Aktionen. Die Trabis, die universalen Stinker, sind losgehetzt. Oder auch alle Autos haben blockiert. Kohlebergwerke tun in unverantwortlicher Weise welches in Flüsse und Meere gelenkt wird, verursacht dort nicht wieder gut zu machende Schäden. Also das Gesetz von Aktion und Reaktion ist sicherlich auch in unserer Umwelt deutlich sichtbar. Wo es jedoch in ganz persönlicher Art und Weise auftritt, ist in unserem Umgang mit Menschen. Wenn wir Menschen gegenüber mit Antipathie begegnen, so werden wir von ihnen diese Antipathie zu spüren bekommen. Wenn wir in unserer Umwelt böse Gedanken und böse Gefühle wie Neid und Eifersucht und Konkurrenzdenken hineinpflanzen, so schlägt uns das zum Teil aus völlig unerwarteter Ecke entgegen. Zum Teil sogar von unseren besten Freunden oder
unserer eigenen Ehefrau oder den Kindern, die wir in die Welt gebracht haben. Auch hier lässt sich also das Gesetz von Aktion und Reaktion mit einer ziemlich genauen, wie es mit ziemlich genauer Präzision einsetzt, feststellen. So, nach den vedischen Schriften wird dieses Gesetz, weil es so wichtig ist und uns, und zwar auf elementarer Ebene, also auf der physikalischen Ebene, ich wollte sagen, der Ebene der Elemente, zutrifft, als auch auf der Ebene von politischen Erwägungen, wo ganze Massen von Menschen in Gang gesetzt werden, um bestimmte gesellschaftliche Prozesse auszulösen. Überall ist dieses Gesetz von Aktion und Reaktion in Aktion. So, weil das so ein wichtiges Gesetz ist, haben sich die vedischen Schriften, die sich primär mit Selbsterkenntnissen beschäftigen, auch hiermit sehr detailliert auseinandergesetzt und sind zu drei Arten von Karma gekommen, die sie analysieren. Es gibt da einfach nur Karma, das sind Tätigkeiten, die in Einklang mit der Natur ausgeführt werden und deswegen einem Menschen ein gutes Ergebnis bringen. Es gibt eine vedische Art der Landwirtschaft, indem man dieses Wissen anwendet. Man pflanzt verschiedene Samen in Übereinstimmung mit Konstellationen, also astronomischen Konstellationen ein. Zum Beispiel beim bestimmten Mondphasen soll man bestimmte Samen in den Boden setzen. Wenn man das tut, merkt man, wie man Teil hat an der Harmonie, die in diesem Kosmos besteht und der, in diesem Fall der Beziehung zwischen den Sternen und dem, was hier auf dieser Erde vonstatten geht und bringt dann die unglaublichsten Ernten zustande. Karma behandelt aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Heißt das zum Beispiel, dass man versuchen sollte, in seinem zwischenmenschlichen Leben schlechte Gedanken und schlechte Worte und schlechte Absichten, die man gegenüber Menschen hegt oder ausdrückt, zu vermeiden. So, es gibt also diese Tätigkeiten, die in Übereinstimmung mit der Natur ausgeführt werden. Was das alles für Tätigkeiten bilden, könnte das Thema einer speziellen Vorlesung sein, die sich diesem Thema widmet. Es wird sich da Gedanken gemacht um die Sexualität, um die Nahrungsmittelaufnahme, sogar um die Kriegsführung, die alle in Harmonie geschehen sollten mit den Gesetzen der Natur. Dann gibt es einen zweiten Bereich von Tätigkeiten, die man als Vikarma bezeichnet. Das sind Tätigkeiten, die gegen diese Gesetzmäßigkeiten der Natur vonstatten gehen und die vermieden werden müssen auf alle Kosten, um nicht zu großem Leid zu führen. Ihr werdet bald sehen, wie sich unter den schlimmsten oder sagen wir mal den Tätigkeiten im Bereich des Vikarmas, des schlechtes Karma bringenden Tun, wie sich in diesem Bereich die Tätigkeiten der Gesellschaft befinden, die heute am weit verbreitetsten sind. Eine Tätigkeit, die sehr schlechtes Karma mit sich bringt, ist all das, was mit Mord zu tun hat. Dieser Mord bezieht sich jedoch erstaunlicherweise nicht nur auf den Menschenmord, sondern auch auf den Tiermord. Das Töten von Tieren. Wenn Sie mit eigenen Augen sehen müssten, wie viele Tiere in diesem Augenblick geschlachtet werden, indem ihnen entweder die Schenkel abgeschnitten werden für den schönen Froschschenkelsalat, eine Delikatesse ohnegleichen, in dem sie getötet werden, in den Schlachtereien, oder sagen wir besser, in den Schlachthöfen und so weiter und so fort. Wenn sie das sehen würden, was für eine Gewalt an der Kreatur begangen wird, würden sie psychologische Beratung brauchen. Einfach, dass wir es gewohnt sind, in der Kaufhalle fein in Plastik abgepacktes Tierfleisch zu essen und scheinbar nichts mit dem direkten Tiermord zu tun haben, das Recht, das sagen wir mal, ist noch keine Garantie da, oder ich habe die nicht mehr in den Land. Dass wir dieses fein verpackte Fleisch essen, heißt nichts anderes, als dass wir Auftraggeber von Gewalt in einem ungeheuren Ausmaße sind. So, es gibt aber noch andere Arten von Mord, die wir mit politischer Geschicklichkeit in eine vertuschende Sprache hineingebracht haben. Zum Beispiel Schwangerschaftsunterbrechung. Es klingt ganz hübsch und schön, wie es die SS, fast wie ein Ausdruck der SS, Entlösung in der Übervölkerungsfrage durch Semiten gewählt hat. Mit Schwangerschaftsunterbrechung ist nichts anderes als Babymord gemeint. Oder ein schöner Begriff wie Euthanasie. Das ist etwas, was auch ganz wie ein interessantes Fremdwort sich anhört, ist aber nichts anderes, als dass man die Omas und die Opas oder also zur Strecke bringt. Das, was im SS-Jargon nicht so fein ausgedrückt wurde, aber was dort bekannt war. Man hat jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, die erschreckende Dinge ans Licht der Welt gebracht haben. Genauso wie es Leute nicht verwerflich finden, dass die unliebsamen Embryos, die also zu viel sein würden, getötet werden, finden meistens diese Leute nichts gegen Euthanasie einzuwenden, dass also unliebsame Alte, die nur eine Störung darstellen, umgebracht werden. Das bringt natürlich uns zu einer sehr fragwürdigen Moral. Wo hören wir da auf? So, wie Karma oder Tätigkeiten, die ein äußerst schlechtes Ergebnis mit sich bringen, haben etwas mit Gewalt zu tun, was entweder den Tieren oder den Menschen angetan wird. So, es gibt noch eine, nun soll ich so weiterführen. Nun, all diese Tätigkeiten, die ausgeführt werden, sowohl die guten, die also im Einklang mit den Gesetzen der Natur ausgeführt werden, als auch die schlechten, die in Disharmonie mit der Natur ausgeführt werden. Beide Formen von Tätigkeiten bringen Reaktionen mit sich. Unser Universum ist hier nichts anderes als ein kosmisches Reagenzglas. Was immer man da reintut, es wird eine bestimmte Reaktion hervorbringen. Diese Reaktionen nun werden auf vierlei Art und Weise gespürt. In dem Prarabdha-Karma, das heißt den Reaktionen, die bereits erfahren werden, und dann in drei anderen Formen des Karmas, die nichts anderes als das Heranreifen einer bestimmten, eines bestimmten Schicksalsschlages oder einer bestimmten Ereignis sind. Ich sollte hier jedoch euch mit einem interessanten, bevor wir ganz detailliert da reingehen, mit einem interessanten Faktum bekannt machen, was in der vedischen Literatur ausgedrückt wird. Nach den Vedas ist das Leben eine ewige Angelegenheit. Die spirituelle Seele, die der Träger des Lebens ist, mag für eine gewisse Zeit in unserem Gesichtsfeld erscheinen. Und so mögen wir sagen, sie hier findet Geburt und hier findet Tod statt. Doch die spirituelle Seele hat vor der Geburt existiert und wird auch nach dem Tode eines bestimmten physischen Körpers weiter bestehen. Angenommen, wir würden den Vorhang hier wegtun und das ist jetzt schlecht zu sehen, weil wir es ziemlich dunkel draußen haben. An einem Tage jedoch kann man sehen, wie links ein Vogel in unser Gesichtsfeld hineinkommt, der dann rechts aus unserem Gesichtsfeld fliegt. Genauso kommt die Seele zur Zeit des Geburtes des physischen Körpers in unser Gesichtskreis. Wir sagen, oh, der Herr Johannes Bartsch ist jetzt geboren worden. Und wenn der Herr Johannes Bartsch, wenn der Körper stirbt, sagen wir, ist gestorben. Aber was hier vorliegt, ist nichts anderes, als dass ein Körper geschaffen wurde und ein Körper durch den Ansturm der Zeit wieder vernichtet worden ist. Die Seele, die Zuflucht gesucht hat, zur Zeit der sagen wir mal, zur Zeit der Empfängnis in einer bestimmten Verbindung von Samen und Ei, verlässt diesen physischen Körper oder diese Materie zur Zeit des Todes und geht weiter. Sie nimmt dann etwas mit. Und das ist das Karma oder die Tätigkeiten, die sie ausgeführt hat. Das bildet der Grund dafür, weshalb jeder von uns so Unterschiedliches in seinem Leben erlebt. Während wir einfach nur, wie soll ich mich ausdrücken, biophysische Roboter, programmiert durch den genetischen Kodex, so würde es nicht vorkommen, dass Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen, biologischen Voraussetzungen, ganz und gar andere Schicksale ertragen. Oder dass in einer Familie, wo wir vom gleichen genetischen Erbteil aus gehen können, ganz unterschiedliche Entwicklungen sind. Wir alle sind nichts anderes als kosmische Reisende nach dem vedischen Gedankenbild, die in einem physischen Körper für kurze Zeit erscheinen und dann in diesem physischen Körper unsere Tätigkeiten entsprechend des Karma-Gesetzes ausführen. Entsprechend dessen, was wir bereits vorher getan haben. Ich möchte euch hierfür, um das nicht zu theoretisch zu belassen, eine interessante Geschichte erzählen, die im Mahabharata auftritt. Diese Geschichte handelt von einer alten Frau, die einen Sohn hat. Ich möchte diese Geschichte der kleinen Sita widmen, die Geschichten gerade noch soeben verstehen kann. Dieser Sohn dieser alten Frau war der einzige Sohn, ging eines Tages in einen Wald und wurde dort von einer giftigen Schlange gebissen, woraufhin er auf der Stelle starb. Ein Jäger hatte diesen Vorfall gesehen und war es gelungen, die Schlange zu fangen mit einem Netz. Schlug die Schlange ein bisschen blutig und schleppte sie dann vor die alte Frau und sagte, nun kannst du deine Rache üben vor meinen Augen. So sagte die alte Frau, wieso? Na, ja, diese Schlange hat deinen Sohn umgebracht. Oh, sagte die alte Frau, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Schlange die eigentliche Todesursache meines Sohnes ist. Arjunaka, der Jäger, sagte, du bist verrückt, ich habe das gesehen, deswegen habe ich sie dir ja gebracht. Nein, nein, so meine ich das nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Schlange meinen Sohn gebissen hat, aber sie ist nicht die Todesursache. Tja, sagte die Schlange, ist also eine Lehrgeschichte, die er bald merken wird, denn wo sonst gibt es sprechende Schlangen? Ja, sagte die Schlange, ich bin nicht die Ursache für den Tod. Der Tod selber ist es. Ich bin nur das Medium gewesen, Der Tod hätte auch ganz anders eintreten können. Zum Beispiel hätte ein Baum umstürzen können oder hätte die Schlucht runterfallen können. Also bitte mach mir keine Vorwürfe.
Ja, verstanden. Das ist der Jäger Arjuna. Das sieht dir sehr ähnlich, so zu sprechen. So würde ich wahrscheinlich auch sprechen, wenn ich verurteilt würde. Lass uns den Tod holen.
Der Tod wurde an den Platz gerufen.
Da sagte die alte Frau, wir haben hier eine Frage, die wir behandeln müssen. Bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes?
Nein, sagte der Tod, also ich kann mich da nicht so direkt als die Ursache sehen. Ich würde sagen, es ist die Zeit. Es war an der Zeit, für deinen Sohn zu sterben. Ich habe oft Schlangenbisse gesehen, die nicht gewirkt haben, weil das Opfer oder derjenige, der gebissen wurde, eine bestimmte Waldfrucht gegessen hatte, ganz schnell. Das war noch nicht an der Zeit. In den Waldgebieten versteht man das, dass man zur Vermeidung von Schlangenbissen was schlucken kann. Es war also noch nicht an der Zeit bei denen, aber hier bei deinem Sohn war es eine Todeszeit, den es bescherben. Und sagte die Frau, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort. Mir scheint, es war gab noch eine andere Ursache. Und so wurde die Zeit gerufen und befragt. Und die Zeit sagte also, bin auch nicht die direkte Ursache. Ich mache eine unmittelbare oder doch, ich bin nicht die eigentliche Ursache, sagte die Zeit. Ja, wer denn? Ja, sagte die Zeit, also ich würde sagen Karma. Und da lächelte die alte Frau zum ersten Mal, als wenn sie ein schönes Festmahl gegessen hatte, und sagte, ja, damit kann ich völlig einverstanden sein. Der Sohn hat etwas getan, woraufhin er diesen Tod erleiden musste. Es war ganz und gar klar. Während ich das erzähle, muss ich mich an meinen älteren Bruder erinnern, der mit mir als Kind oft seinen Spaß getrieben hat. Und zwar hatten wir in unserer Villa zwei Empfangsräume. Das eine war der Flur, wo man reinkam, und der zweite Raum war die Garderobe. So, mein Bruder hatte ein Dominosteine aufgebaut in einer Schlange. Weiß jeder hier, was ein Dominostein ist? Nein? Ja? Mittel? Man weiß es, diese so großen Steine aus Holz, schwarz gefärbt. Ich habe eigentlich nie Domino gespielt, aber die hatte er so aufgestellt in einer langen Schlange, die praktisch von hier kam, von diesem Raum, und in diesem Raum endete. Und als ich einmal reinkam, sah ich, wie die Steine umfielen. Und es kam mit einer interessanten Geschwindigkeit, so kamen die umgefallen, aus dem mir verborgenen Raum. Und es gab solch ein Rasseln, klack, 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 klack. War sehr gespenstisch. Ich hatte zu der Zeit immer Horrorfilme gesehen als Kind, heimlich. Und es war also sehr bedrückt, dass ich das sah, weil das aussah wie in so einem besseren Gruselfilm von Edgar Allan Poe. So sah ich, wie das da so reingerasselt kam. Und weil ich nicht wusste, wer die Ursache dafür war, mein Bruder da im anderen Raum war, und war ich sehr entsetzt. Ich erinnere mich noch, und lief weg in die Gastwirtschaft unten und kaufte mir ein Bonbon. Etwas, was mir einfällt als kleine Illustration für diesen philosophischen Zusammenhang. Wenn man nicht weiß, was die Ursache für ein bestimmtes Ereignis ist und sich somit in Unwissenheit befindet, kann man sehr verwehrt sein in seinem Leben. So, in dem Beispiel, was ich eben genannt habe, wurde aufgedeckt, warum dieser junge Mann von einer Schlange gebissen wurde. Er hatte eine üble Tat, die der Mutter bekannt war, begangen und erlitt jetzt diese Reaktion. Die meisten Menschen jedoch heutzutage sind wie Kinder, die vor einem Dominospiel weglaufen, vor einem gut aufgesetzten Dominospiel. Die meisten von uns wissen nicht, was für Tätigkeiten wir getan haben, damit wir oder so, dass wir in die Situation gekommen sind, in der wir sind. Und wir wissen deswegen, die meisten von uns wissen auch nicht, wie sie ihr Leben auflösen können. Ich weiß, dass beispielsweise in diesem Teil des Landes die Menschen zu Recht, wie ich meine, ziemlich frustriert sind mit den politischen, mit der politischen oder der, sagen wir mal, gesellschaftlichen Ernte der Wiedervereinigung. Es sieht also ja nicht alles sehr rosig aus, wie man sich das in seinen naiven Träumen so vorgestellt hatte. Die meisten Menschen wissen nicht, was dafür verantwortlich zu machen ist, dass ihr Leben so aussieht, wie es eben aussieht. In den vedischen Schriften wird gesagt, dass Unwissenheit die Ursache für alles schlechte Karma ist. Wir wissen nicht, was für Tätigkeiten wir vermeiden müssten oder sollten, um uns Leid zu ersparen. Und weil wir in dieser Unwissenheit sind, leiden wir an dauerndem Bande. So, mit einem besseren Verständnis von Karma und Vikarma, wie ich es ganz grob, also ansatzweise vorhin präsentiert habe, könnte die Menschheit sich viel Leid ersparen, indem, dass sie Gewalt vermeidet, wie zum Beispiel das Morden von Tieren, das Essen von Leichen und Schwangerschaftsunterbrechung und was da alles mit dazugehört in diesem Bereich. So, wir alle tragen also mit uns die Auswirkungen auf unsere Tätigkeiten, die wir in vorangegangenem Leben oder in diesem Leben getan haben. Wer nur bis zu diesem Leben gehen möchte, kann auch das erstmal tun. Das ist so ein Karma-Ballast, der über uns lastet. Und der besagt, dass wir für all das, was wir anderen zugefügt haben, entweder an guten Tätigkeiten oder an Leid, etwas, was heute in unserer aggressiven Gesellschaft viel verbreiteter ist, ist sicher, dass wir anderen Leid zu tun, dass das von uns erfahren wird, in genau demselben Anteil, wie wir es anderen zugefügt haben. Das ist ein kosmisches Gesetz, durch das wir lernen, richtig zu handeln. Man nennt das auch das Argumentum ad baculum. Es gibt ein interessantes Dokument für das Gesagte. Etwas, was uns in unserem Tempel ein bisschen interessiert hat in den letzten Jahr. In Indien gibt es eine Bibliothek von höchst besonderer Art und Weise. Man nennt diese Bibliothek die Palmblatt Bibliothek. Das Interessante ist, dass jeder, der diese Bibliothek findet, seinen Namen in diesem Palmblatt-Bibliothek drin hat. Und wenn er dorthin kommt, dann sagt er nicht seinen Namen etwa, sondern nennt lediglich seinen Geburtstag und die exakte Zeit, also um wie viel Uhr an diesem Tag er geboren worden ist, und dann noch den Ort, wo er Geburt genommen hat. Dann geht der Bibliothekar mit diesen Informationen in die Bibliothek und lässt einen rufen, entweder nach einem Tag oder schon nach sehr kurzer Zeit, und kommt dann heraus, hat dann ein Palmblatt, was 1500 Jahre alt ist. Da steht denn drin, sie heißen Helmut Schmidt. Wie man gerade heißt, nicht? Miriam Schlachter. Jung. Nicht? Da steht das denn drin. Oder Cedric Heindl. Da steht in der Name drauf. Und das Interessante, und jetzt möchte ich Sie bitten, unter Umständen Ihre Kinnlade festzuhalten, damit die nicht runterfällt. Das Interessante ist, dass der Leser, also dieser Bibliothekar, eigentlich nur den Namen nennt, sondern auch genau das, was man in diesem Leben an bedeutenden Ereignissen schon erfahren hat. Da steht also drin, dass man Ehebruch begangen hat, wenn man es getan hat. Selbst die intimsten Kleinigkeiten, dass man eine Eiterbeule im Knie hatte, die einen fast zur Raserei gebracht hat. Also nicht, ich will euch jetzt nicht sagen, dass jeder Kleine, so detailliert nicht, aber die zuneigungsvollen Mutter. So, damit möchte ich enden. Wir sollten also es lernen, die Gesetze des Karmas zu verstehen, danach zu handeln und dann unsere gottgegebene Freiheit einzusetzen, uns weitergehend noch mit dem Pfad des spirituellen Lebens zu befassen, um somit diese materiellen Energie, die sich in Form von Geburt und Tod für uns manifestiert, ein für alle Mal zu entgehen und unser ewiges spirituelles Leben anzutreten. Hare Krishna, hier bin ich zu einem Ende gekommen. Ich hoffe, dass für jeden etwas drin war. Und jetzt alle Zuhörer mehr oder weniger sich vornehmen, sich ein bisschen mehr mit diesem Gesetz des Karmas zu befassen. Sind hierzu irgendwelche Fragen da? Dann würde ich sagen, tun wir uns sofort auf das Festmahl konzentrieren. Kannst du mal gucken, wie weit sie sind. Opa, wir müssen mal gerade die schwitzende Köchin interviewen. Noch nicht ganz fertig? Nur noch um Sekunden handeln. Gut, wir machen wieder eine kleine Pause. Wir werden gleich in diesem Raum Prasadam austeilen.
Prasad.
Yes, Prasad.